Caroline Rosales ist diesmal zu Gast im Podcast. Wie es dazu kam, erzähle ich gleich am Anfang der Folge. Diesmal ist es übrigens eine Solo-Folge, nur mit mir. Mein Name ist Christina Häusler und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Ich freue mich riesig. Ich habe eine Gästin im Podcast. Hallo, Caroline Rosales. Ich freue mich riesig. Ich habe nämlich dein Buch geschickt bekommen, nachdem mich Sexuell verfügbar in der ARD-Mediathek total umgehauen hat. Und dann hast du mir sehr freundlich, vielen, vielen Dank, deinen neuen Roman geschickt, Die Ungelebten. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her getextet auf Instagram. Und dann hast du geschrieben, als ich wieder irgendeine Lobeshymne an dich mitten in der Nacht abschicken musste, weil irgendjemand meinte, ich habe kurz in das Buch reingelesen, ist echt gut. Und ich so, wie kann man in dieses Buch noch reinlesen und es dann weglegen? Ich habe meine Familie vernachlässigt für dieses Buch, weil ich es nicht aus der Hand legen konnte. Und dann hast du mir folgende Nachricht geschickt. Dieses Buch ist mir so schwer gefallen. Es ist immer noch ein so unglaubliches Gewicht, dass ich echt manchmal denke, warum tue ich mir das an, wenn es am Ende eh wieder nur Frauenliteratur ist? Ich finde es immer noch sehr schlimm in Deutschland. Sorry, musste einmal gesagt werden, jetzt ist es besser. Wie geht's dir heute?
Heute geht's mir sehr gut. Ich bin am Sonntag für dich um 9 Uhr schon am Rechner. Vielen Dank für die Einladung. Also das bedeutet sehr viel. Und ich war auch sehr erstaunt, dass du sofort zugesagt hast und gesagt hast, okay. Und dann auch noch Sonntagmorgen 9 Uhr, wo wir beide doch Care-Arbeiterinnen sind und Mütter. Das kostet schon was. Das ist eigentlich unbezahlbar.
Das stimmt, aber da sind alle immer noch gut drauf. Insofern habe ich immer nichts gegen Vormittagstermine, weil je später der Abend, desto schlechter die Laune insofern.
Ja, weil man dann schon so abgearbeitet ist und so müde, ne? Also ich habe 4 Kinder und du hast ein Kind, zwei,
3.
drei. Wow, okay, ja dann. Gut, ein Kind geschenkt, dann kennst du meine Lebensrealität.
Ja, und eins ist noch sehr klein, das zählt fast für 2 im Moment. Wir nennen sie Raketen-Rita, so heißt sie natürlich nicht wirklich, aber sie übt für ihre Karriere als Stuntgirl offensichtlich.
Oh nein, dieses Alter,
Yes.
wirklich alles, also wo sie mobil alles können, aber natürlich nicht bei Verstand sind und jeden Tag versuchen, sich umzubringen.
Ja, genau. Es ist echt schwer, sie am Leben zu halten. Und ich habe jetzt beschlossen, wir müssen die Eibe im Garten leider fällen.
Oh
Ja,
Gott.
weil sie alles in den Mund steckt.
Also Eibe, das triggert gleich Erinnerungen, weil wir haben ganz viele Eibensträuche im Garten in Berlin, weil ich wohne in Zehlendorf, ein bisschen außerhalb. Und im vergangenen Jahr habe ich herausgefunden, dass der Gärtner, der den Garten ursprünglich angelegt hat, es eine gute Idee fand, ganz viele Eiben neben ein Erdbeerfeld zu pflanzen. Das ist eine super Idee, dass Kinder dann Erdbeeren pflücken und Eiben pflücken. Und dann waren wir tatsächlich eine Nacht im Krankenhaus, weil die Einjährige damals die Eibe gegessen hatte.
Und das
Ich
ist eben
verstehe gar
auch
nicht.
meine Panik, ja.
Ja, und ich verstehe gar nicht, wie sowas in Deutschland überhaupt wachsen kann, darf. So super gefährlich, auch wenn Pferde oder Hunde oder Menschen das essen, die vielleicht sich damit nicht auskennen.
Aber der
Also
Witz ist, die sind sogar geschützt. Die sind geschützt, die Eiben. Ich weiß nicht, hier stehen überall Eiben. Ich weiß nicht, warum die geschützt sind. Da gibt es bestimmt andere Pflanzen, die schützenswerter sind als diese Giftmorcheln. Aber die darfst du umhauen, wenn du Kinder im Haus hast.
okay.
Dann
Weil
darfst du
Eibe
sie
ist eine, die
umhauen.
wird schlecht und bis zwei, du bist schon in Lebensgefahr, ne?
Ja, ich glaube, deine Atmung hört dann auf.
Genau, kriegst einfach mal einen Atemschock, macht ja nichts.
Naja, oder vielleicht doch. Aber Mensch, wie geht's dir mit deinem Buch im Moment? Mit die Ungelebten?
Es ist auf jeden Fall mein schwierigstes Buch. Ich habe sehr viele, also was heißt sehr viele, doch, also es ist mein 7. Buch. Das ist mein zweiter Roman. Ich habe ein Kinderbuch gemacht. Ich habe Sexuell verfügbar gemacht, was ich gerade für die ARD verfilmt habe als Serie. Ich habe ein Buch gemacht, was Single Mom hieß. Und das war auch ein Sachbuch. Und das waren alles sehr viel bequemere Bücher. Und die Ungelebten liegt da immer so schwer wie ein Grabstein. Und es ist einfach ein wahnsinnig schweres, deprimierendes Thema. Und du hast das Buch gelesen, du weißt, es wird auch am Ende nicht besser. Und das ist einfach kein Feel-Good-Buch. Und es ist aber für mich ein wichtiges Buch, aber es ist schwer, Leuten es ernsthaft zu empfehlen, weil es dann doch sehr deprimierend ist. Und es ist schwer, darüber so in seiner Gesamtheit zu sprechen bei Lesungen, weil man dann doch es nicht richtig erfassen kann.
Ja, weil so viel drin passiert. Es gibt auch eine Stelle im hinteren Drittel, da habe ich Rotz und Wasser geheult. Also wirklich, und das passiert mir nicht oft. Ich gehöre zu denen, die auch lustige Filme ohne Lachen gucken und auch selten da irgendwie, also ich fühle es innerlich, aber es kommt nicht so oft raus. Aber da habe ich wirklich Rotz und Wasser geheult an einer Stelle. Für alle, die das Buch nicht kennen, ich versuche es jetzt mal in meinen Worten, so wie ich es wahrgenommen habe, dann können wir vielleicht drüber sprechen. Mal kurz zusammenzufassen, und zwar jenseits vom Klappentext. Es steht immer, dass es um die westdeutschen Hausfrauen geht. Ich weiß gar nicht, ob es das so trifft. Die Grundfrage, die mir so nachgehallt hat, war, für wen leben wir eigentlich diese Frauenleben? Das hatte ich das Gefühl, schwebt eigentlich so über dem Buch. Es geht auch ein bisschen darum, um Mütter, die ihre Kinder verlassen, in Anführungszeichen. Und wo bleiben wir eigentlich, wir Frauen mit unseren Ideen, wenn wir unsere Leben auch leben wollen? Es gibt eine Hauptfigur, Jennifer, und am Anfang denkt man, Jennifer hat alles. Die hat es auch voll im Griff, ja. Die hat einen tollen Job, die ist Karrierefrau, die hat drei Kinder, die hat einen Labrador, die hat ein Haus, die hat einen Mann. Und du hast es schon gesagt, es endet nicht gut. Am Ende bleibt davon eigentlich nicht so viel zurück und man fragt sich mit ihr, für wen das alles? Also für ihren Vater, für ihren Mann, für ihre Kinder und oder für jemanden, der in ihrer Jugend eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das Buch hat mich total reingezogen. Es spült einen total durch und hinten spuckt es dich wieder raus mit ganz vielen Gedanken. Die Geschichte, die ist so wild. Und so gut und dabei so facettenreich, weil so viele Dinge gleichzeitig passieren und so viele Themen auch angesprochen werden. Ich bin dir sehr dankbar, dass du auch das Thema psychische Erkrankungen in dem Buch so präsent hast werden lassen. Und zwar jenseits von, ich habe einen Burnout oder ich fühle mich erschöpft oder, sondern eine wirklich mentale Erkrankung. Und dann spielt das Ganze noch in der Schlagerwelt. Also das ist wie das Sahnehäubchen auf der Geschichte. Dass auch jedes Kapitel noch so heißt wie ein Schlagertitel. Das finde ich großartig. Ich habe das gefeiert. Und dann aber eben all diese Gedanken, die in der Leserin oder in dem Leser im Hintergrund so mitwachsen. Also die Geschichte entwickelt sich und gleichzeitig entwickeln sich die Gedanken, die man dazu hat, zu seinem eigenen Leben und zu dem Leben, das man da gerade verfolgt oder die verschiedenen Leben, denen man da folgt. Wir haben hier schon mehrere. Ich nenne es mal feministische Sachromane. Wir haben das mal so in den Raum geworfen als Titel. Es gibt so Bücher, da bekommt man den Feminismus ein bisschen auf dem Tablett mitserviert. Da ist es sehr deutlich, was ich großartig finde, weil das hatte ich vorher so nie gelesen und man kann die Dinge gut mitfühlen. Die Mareike Fallwickel zum Beispiel schreibt so. Und auch Liebesmüh habe ich gelesen, dass es auch so ein bisschen, dass es ein bisschen so ein Erklärteil dazu gibt. Das hat dein Buch nicht, aber ich finde, deshalb ist es nicht weniger mitnehmend und deshalb kann man nicht weniger mitfühlen, worum es geht. Hast du das Gefühl, ich habe dein Buch einigermaßen verstanden?
Sehr, sehr. Also nein, absolut. Ich höre zu und bin ganz benommen und ehrfürchtig, weil du es einfach so gut wiedergegeben hast. Und ich glaube, dass also vielleicht noch mal ganz einfach angefangen. Ich glaube, der Ansatz für mich, dieses Buch zu schreiben, war der erste Gedanke war, wieso denken wir eigentlich, dass wir weiter sind als unsere Mütter? Nur weil wir aufgeklärte, coole Typen haben, mit denen wir Kinder haben, die einen Fahrradhelm tragen und unsere Kinder zur Kita bringen. Und das ist alles so gesugarcoated, so, aber also mit Zuckerguss überzogen und irgendwie so ein bisschen Opium fürs Volk, diese neuen Väter. Aber im Grunde sind wir doch gar nicht weiter als unsere Mütter, weil wenn man Zahlen mag, dann sieht man ja, dass im Grunde nur zwei, also dass die heutigen Väter nur 2 Monate in Elternzeit gehen und das meistens auch mit der Partnerin zusammen. Das heißt, die neuen Väter, wie sie auch von der UN als wichtigere Neuerung des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden, die gibt es eigentlich gar nicht. Und dann gibt es auch noch natürlich diesen unbedingten Zwang, als Frau in Deutschland ein Jahr Elternzeit zu machen. Das ist erstmal, nein, werden jetzt alle sagen, man muss natürlich nicht Elternzeit machen. Das weißt du mit 3 Kindern auch. Du kannst natürlich früher wieder einsteigen. Du kannst dir natürlich auch eine Nanny fest anstellen, die sich um dein Neugeborenes kümmert und um dein Säugling, weil es gibt keine Krippenplätze in Deutschland. Also das ist ja in Frankreich anders. Da gibt es ein Krippensystem. Und du wohnst in Süddeutschland. Du wirst das noch mehr kennen als ich in Berlin. Ich bin in Westdeutschland aufgewachsen. Da war es auch so, dass eben die Kitas auch gerne mal um 2 Uhr schließen. Das heißt, es wird eine Frau, weil die Frau ja diejenige ist, die das Kind immer noch zu 99% im ersten Jahr großzieht, wird es nicht zur Option gestellt, arbeiten zu gehen. Und das sind so Kleinigkeiten. Ich denke oft so, dass wir unsere Mütter, wir haben ihnen oft zugesehen, wie sie irgendwie Wäsche gefaltet haben und gebügelt haben und gewaschen haben. Und uns wurde trotzdem immer weiter erzählt, dass wir alles dürfen. Wir können Astronautin werden, wir können Tierärztin werden. Barbie hatte so viele Berufe. Aber ich glaube, schon so als kleine Mädchen haben wir so gecheckt, dass da irgendwas nicht stimmt mit diesem Erwartungsmanagement. Und ich glaube, darüber wollte ich mir Gedanken machen. Und dann ist mir darüber aufgefallen, wie deprimierend doch eigentlich die Schicksale oder die Lebensgeschichten westdeutscher Hausfrauen sind. Dass das oft auch so beschönigt wird und dass man ja auch dazu neigt, seine eigene Kindheit zu beschönigen. Aber vielleicht ging es unseren Moms gar nicht so gut, wie wir das immer denken.
Und dabei bin ich so hin und her gerissen. Ich denke immer noch so viel über das Buch nach, weil ich stelle mir oft die Frage, was ist denn dann ein gutes Leben? Und das ist ja auch, ich finde, so eine Grundfrage des Feminismus. Und die stellen wir nicht nur uns Frauen, sondern die stellen wir ja für alle. Die stellen wir auch für die Männer, die stellen wir auch für die Kinder. Was ist ein gutes Leben? Wie können wir hier auch im Korsett von wirtschaftlichen Anforderungen, ja, also es kann halt leider nicht jeder einfach seinen Job hinwerfen und nur noch gärtnern. Und dann wären wir bei der Frage, ist das nicht auch wieder Care-Arbeit? Also was ist dann das gute Leben? Und das kann das Buch natürlich nicht beantworten, aber ich finde, die Frage stellt es auch. Ist das gute Leben eben dann die fürsorgliche Mutter zu sein? Jennifer fragt an einer Stelle, sagt sie, sie möchte gerne verstehen, wie das geht, einfach glücklich zu sein und einfach jetzt das so anzunehmen. Und Moment hier. Sie wollte es doch wirklich, das einfache Leben und dieses Glücklichsein, dass es ihr bis jetzt nicht gelungen war, wollte doch nichts heißen. Impossible is nothing. Sie versucht's ja auch. Ihre Ansprüche einfach nicht so groß werden zu lassen. Aber was sind dann die Ansprüche? Also sich entfalten zu können, sein Potenzial zu nutzen. Und ich glaube, du hast es schon gesagt, ich glaube, wir sind auch ähnlich alt. Bei uns ist es vielleicht noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob es für Nachfolgende noch jetzt einfacher ist. Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, wir sind eine echt beschissene Generation, die in den 90ern, 2000ern jung waren. Wir waren die High Potentials. Wir hatten die besseren Abschlüsse, Schulabschlüsse als die Jungs. Wir hatten die besseren Uni-Abschlüsse als die Jungs. Wir
Das
sind
stimmt.
voll durchgestartet im Job. Uns wurde
Das
gesagt, wir
stimmt.
können alles und Vereinbarkeit ist möglich.
Ja.
Es wurde das das Elterngeld eingeführt. Ich dachte, ich fliege einfach dadurch und es läuft, ja. Und dann kommt der Crash und du denkst, Scheiße, es geht irgendwie nicht. Aber die Anforderung, die on top gekommen ist, die unsere Mütter nicht als Grundanforderung hatten, die schwingt immer mit. Also du musst auch erfolgreich sein. Du musst eine gute Mutter sein und du musst aber auch irgendwie kapitalistisch produktiv sein, wenn wir es jetzt mal so dogmatisch irgendwie nennen wollen. Du
Du
musst
musst auch,
irgendwie doppelt sinnvoll sein in deinem Leben.
ja, du musst kapitalistisch produktiv sein, um auch deine Miete in Berlin zahlen zu können oder in anderen Großstädten. Deswegen braucht es mittlerweile ja 2 Doppelverdiener, ne? Also die das Einkommen erwirtschaften. Es reicht nicht mehr. Also Frauen müssen tatsächlich wirklich arbeiten. So.
Ja.
Hausfrauenmodell von Seehofer gibt es halt nicht mehr. Ne?
Nein.
Ja, das sind zweierlei Aspekte. Das eine ist, du bist wahrscheinlich wie ich wahnsinnig privilegiert erzogen worden und auch mit viel Selbstbewusstsein ausgestattet worden, dass du alles machen kannst und alles machen sollst. Ich war an einem humanistischen Gymnasium, ne? Ich habe im Studium Latein, Griechisch, ich habe fantastische Sachen studiert. Ich habe natürlich viel kämpfen müssen für dieses Studium, aber das ist also finanziell jetzt, aber das ist eine andere langweilige Geschichte. Aber ich kam halt an in meinem Beruf als Journalistin und dachte so, wow, okay, ich habe jetzt studiert und ich hatte so immer so meinen Aktenordner dabei mit meinen ganzen Artikeln, die ich schon geschrieben hatte. Und ich habe mich sehr gewundert, dass das am ersten Tag und auch am zweiten und auch ein Jahr später überhaupt nicht zählt, weil niemand wollte jemals meine Artikel sehen. Und ich habe mich immer ganz schön gewundert, weil ich dachte so, es waren die Zehner Jahre bei Zeitungen, dass die immer wollten, dass ich, ja, guck dich an, so, okay, ja, dann probieren wir es halt mit dir. Und ich dachte, wow. Und bei einem Chefredakteur habe ich sogar, da war das Büro noch nicht eingerichtet, und da hatte der nur so einen Rollkoffer neben seinem Schreibtisch. Dann hat er gesagt, ja, setz dich doch einfach dahin, weil er hatte keinen Stuhl. Und dann saßen wir quasi fast Knie an Knie miteinander und haben dieses Gespräch geführt. Und das zeigt einfach die Stimmung, die damals herrschte. Es war eigentlich scheißegal. Also du warst halt ein Hasi, du warst ein begabtes Hasi, aber ein Hasi wird auch nicht Ressortleiter, wie mein Ex-Mann, der war mit 24 Ressortleiter bei Gruner und Jahr. Oder mein jetziger Freund, der ist direkt nach der Filmhochschule, ist der so, hey, cool, Boys Club-mäßig, der ist sofort bei ProSieben Redakteur geworden. Ein halbes Jahr später war er Chef dort. Und dann ging er zu Senator, war auch Chef, ne? Und das ist so. Damals galt noch diese Einstellung, so der junge Michael J. Fox, weißt du, so das Geheimnis des Erfolgs. Man wollte diese jungen Typen haben. Man wollte so, also man hat so an diese Erfolgsformel geglaubt bei Unternehmen, ne? Dass man möglichst junge Männer so pusht. Und daneben waren aber wir, als die Frauen, die natürlich total die fleißigen Bienchen waren und immer studiert hatten, die dann aber nicht mit 24 Ressortleiterin waren, sondern bestenfalls freie Mitarbeiterin. Und das habe ich irgendwie. Man wundert sich und staunt über diese Arbeitswelt, aber man versteht es nicht richtig, was jetzt das Problem genau war, weil einem immer was anderes verkauft wurde. Also es wurde doch immer erzählt, wir können alles machen. Ne? Und
Ja.
auch so. Und dann
Ja,
merkt man, das ist diese eine Realität. Und dann gibt es natürlich die der modernen Mutter, die dann, ich habe das Gefühl immer, dass die Vereinbarkeit natürlich eine riesige Lüge ist und dass wir die aber ausbaden, weil. Also unsere Generation. Ich hoffe einfach sehr, 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 dass es für unsere Töchter besser wird. Das ist wahrscheinlich nur ein frommer Wunsch, aber ich glaube, dass wir eigentlich die Generation sind, an der das jetzt getestet wird. Und ja, es ist eigentlich, dieses Spiel ist nicht zu gewinnen.
nee.
Weil.
Ich frage mich immer, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt wirklich in den Burnout gehen? Das neue Buch von Mareike Fallwickel beschäftigt sich ja damit. Und zwar zwischendrin, wenn ich echt schwache Momente habe, denke ich so, wo würden ich jetzt eigentlich anrufen, wenn ich nicht mehr kann? Mir fällt immer noch niemand ein, liegt vielleicht dann an der Krisensituation, in der ich stecke. Aber das ist wirklich fatal. Und das Verrückte ist aber, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, bei dir oder im Freundeskreis, dass wir Mädchen trotzdem immer noch diesen Cinderella-Wunsch im Kopf hatten. Also wir schaffen es selber, aber so Sex in the City-mäßig, dann kommt Mr. Big und der rettet uns irgendwie. Also dann
Genau.
haben wir auch diesen Druck nicht mehr, der kümmert sich um alles, der hat Geld und dann ist alles total leicht und der kauft dann die Wohnung und so. Und das ist alles dann nicht mehr so schlimm, weil dann kommt ja der Mann und dann sind wir ja erst komplett und dann ist alles gut. Ich finde aber, heutzutage braucht man eigentlich ja gar keinen Mann, um komplett zu sein. Ich hoffe und ich glaube, dass die jungen Frauen das schon kapiert haben. Ich bin manchmal so ein bisschen, ja, traurig ist das falsche Wort, aber missmutig interessiert. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dass dieses gut, dann kriege ich halt keine Kinder, sich jetzt so durchsetzt. Ein bisschen so wie in den 70er Jahren, wo es politisches Lesbischsein gab, so es gibt keine guten Männer, dann bam, machen wir jetzt halt nichts mehr mit Männern. Oder wie in Korea, die sich jetzt einfach verweigern. Ist das die Zukunft,
Fantastisch.
dass wir es einfach lassen?
Ja, aber das ist eben, bist du dazu fähig, dein eigenes Glück auf den Prüf, also sozusagen zu verlieren, um einem höheren Ziel zu folgen? Das ist ja immer die große Frage, ne? Überhaupt, die man sich im Leben stellt und die sich, glaube ich, auch Jennifer stellt und in der man entweder gewachsen ist oder nicht. Also traue ich mich, aus dieser Norm rauszugehen, aus meinem Leben, mit meinen Kindern, mit allen Verantwortlichkeiten und zu sagen, hier, ich mache die Mütterrevolution, ne? Das ist ja auch eine Frage und ich glaube, dafür sind Frauen einfach zu verantwortungsbewusst. Ich glaube nicht daran, dass es eine Mütterrevolution geben wird und vielleicht auch ganz gut, die Tatsache zu akzeptieren, dass es niemals dazu kommen wird und dass Mareikes Buch vielleicht auch eine Utopie ist, weil, also, ich bin ihr größter Fan, aber ich glaube nicht an dieses Solidaritätsprinzip unter Frauen, dafür sind wir nicht weit genug. Also das zieht sich auch durch meine Bücher, diese Skepsis, dass man sich dann doch am Ende und das kann ich auch verstehen, weil jeder liebt seine Kinder und jeder und man kann seine Kinder nicht sozusagen, man kann nicht ihr Wohl gefährden. Und das würde man aber aktiv tun mit einer Mütterrevolution. Und man tut es auch teilweise aktiv, indem man sich mit anderen Frauen verbündet. Und die deutsche Mutter, und da gibt es ja dieses tolle Buch von Barbara Finken, ist eben darauf priorisiert, dass es ihren Kindern gut geht, ihrer Familie gut geht, dass es die Harmonie bedürftig ist, also die Harmonie eingehalten wird. Und es gab einmal einen Satz von Ute Frevert, den ich gerne zitiere, vom Max-Planck-Institut, die meinte, nach der Nazi-Zeit hat sich alles weiterentwickelt. Also die Jurisdiktion wurde zerschlagen, die Politik wurde neu sortiert, so, es wurden Beamte ausgetauscht, bla bla, ne, also Verbrecher bestraft. Aber am Bild der deutschen Mutter hat sich nie etwas geändert. Das wurde nie angefasst. Und das finde ich echt interessant, weil das ist eigentlich im Grunde das, was es in meinem Buch dann ist. Dieses Verfügen über Frauen. Also so, wenn man diese Müttergeneration sich der 50er anguckt, aber auch die heutige, so, dass man so durch gesellschaftlichen Druck oder gesellschaftliche Normen, die irgendwann erfunden wurden, uns eigentlich sagt, was wir zu tun haben. Du sollst so gewisse Dinge machen und dafür gibt es ja gar kein Gesetz, aber du musst sie einhalten. Du bist dem, also so, das geht schon morgens mit einer Brotdose los. Das sind immer so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, aber man kann auch im flachen Wasser ertrinken, ne? Also dieses, was du als Mutter alles machen sollst, was so die Standards sind. Ich meine, du hast auch noch ein sehr kleines Kind, ab wann hat das Hobbys? Das bin
Und Freunde.
Freunde.
Freunde mit eins, ja. Wir müssen uns ganz dringend wieder treffen, weil die sind so gerne zusammen.
Ja. Und das ist, glaube ich, was Jennifer, also ich war auch einmal an dem Punkt, wo Jennifer war, und bin es vielleicht heute immer noch, aber dieses Gefühl, du hast finanziell überhaupt keine Sorgen, du hast deine Kinder und die sind ja so gesund, dafür musst du ja wahnsinnig dankbar sein. Du hast Freunde, du hast Hobbys, du hast ein interessantes Leben, du kannst kulturelle Ereignisse besuchen, ne, du lebst in einer krisenfreien, in einem kriegsfreien Land. Warum bist du nicht glücklich? Und das ist eigentlich unverschämt, dass du nicht glücklich bist, weil du müsstest es doch sein. Und die Antwort darauf ist, glaube ich, dass wir in so alte Rollenbilder immer noch gepresst werden, also die Förmchen sind sehr klein. Also wenn man überlegt, in der Geschlechterforschung sagt man ja sogar, es gibt 16 Sexualitäten, nicht nur Mann und Frau. Und wir leben ja immer noch in diesem binären Rollenbild und sollen uns dieser einen Rolle anpassen. Aber gerade jetzt auch in Zeiten, wo es diese ganzen Trade Wives gibt und so, nennen wir mal eine Frauenbiografie heutzutage, die von ihrem 20. Lebensjahr bis zu ihrem 60. Lebensjahr freiwillig Hausfrau ist. Selbst diese ganzen Trade Wives, die machen das vielleicht 5 Jahre, weil sie es cool finden für Instagram. Aber die halten das doch nicht durch. Ich meine, du weißt doch selber, dass man oft Frauen trifft, gerade die konservativsten, gerade die immer die besten Mütter waren, die triffst du dann 5 Jahre später irgendwie im Partyleben wieder und die erzählen dir, dass sie jetzt gerade ausgewandert sind, ihren Typ verlassen haben, dass sie jetzt irgendwie Yoga-Retreat auf Bali gründen wollen. Also so das sind ja die dann immer komplett nochmal neu angefangen haben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wobei in Berlin ist vielleicht noch mal krasser. Hier auf dem Land ziehen sich die Sachen schon auch mal ein bisschen länger. Also da gibt es dann die, die halt irgendwie im Nachbarort, in der Verwaltung, im Rathaus sitzen. Und der Mann ist Handwerker mit eigenem Betrieb. Und das Leben kannst du dann schon durchziehen, so 10, 15 Jahre. Dann ist die Frage, woran das endet. Ob das vielleicht dann eher daran endet, dass dein Mann das Gefühl hat, dass du optisch nicht mehr dazu passt zu der Art von Jugendlichkeit, die er noch in sich fühlt.
Ah, ja, klar. Das kann natürlich auch passieren. Ja, genau. Und genau. Ehrlich gesagt, das ist ja das Schlimme, wenn du, also wenn wir jetzt mal in diesem binären Geschlechterbild bleiben, ne, was weiß und hetero ist, dann kannst du ja irgendwann als Frau auch ausgetauscht werden. Weil in der Regel, genau, passt du nicht mehr zu der Jugendlichkeit, die der Mann vielleicht noch leben will. Und das ist ja gerade, passiert ja auch gerade, wenn du eher so dich ruhig verhalten hast, ne, und eben nicht deinen eigenen Zielen gefolgt bist, wo du dir am Ende wohl ziemlich verarscht vorkommen musst.
Ja, das muss wirklich schlimm sein. Das sind dann die, die dann plötzlich Opernabos haben und auf alle Vernissagen gehen und sich kulturell total umtun.
Ja, aber ich finde es total traurig. Ich finde es super traurig, weil man denkt so, also ganz ehrlich, fuck you. Ich meine, du hast wirklich, dieser Mann, ich meine, du hast wirklich alles für den geopfert. Und am Ende musst du irgendwie gucken, dass du so die Scherben deiner Existenz wieder zusammensammelst mit irgendeiner Teilzeitstelle. Da hast du noch eine beschissene Rente. Die hast du ja sowieso, weil du immer Teilzeit gearbeitet hast, um dich für deine Familie aufzuopfern. Also das ist auch nicht der Weg. Und ich glaube so, es gibt ja einerseits diese Protestliteratur, die eben auch Mareike und andere machen, aber ich glaube total daran, so rein literarisch. Es gibt so diese eine Stelle in einem meiner Lieblingsbücher aller Zeiten, von Heinrich Mann, Der Untertan, wo die kaiserliche Kutsche vorfährt und sie bespritzt die Sozialisten mit Matsch. Und die Sozialisten stehen aber einfach da und protestieren mit ihren Schildern. Und es ist so krass, diese Stelle, weil du denkst, du kriegst so eine Wut, weil du denkst, so, jetzt tut doch endlich mal was. Und ich glaube total an dieses literarische Bild, so. Oder an diese Methodik, Leuten wirklich sehr, sehr viel anzutun in Büchern. Und sie verhalten sich immer noch ruhig, weil das schürt manchmal viel mehr Wut als offener Aktivismus. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube auch, da bin ich total bei dir, weil einerseits kannst du einfach natürlich sagen, ich bin 100% Feministin, ich bin da super engagiert und ich bin in einem Business Women Club für Frauen in Führungspositionen. Aber viel spannender und wichtiger ist ja eigentlich, immer wieder neu über die Probleme nachzudenken und über sein eigenes Leben nachzudenken und eben nicht nur nach außen mal deutlich zu machen, irgendwie, ich bin Feministin, sondern im Inneren irgendwie die Arbeit weiterzumachen. Drum lese ich aber so wahnsinnig viel, weil ich das Gefühl habe, selbst wenn ich das 10. Fachbuch und Sachbuch über Feminismus gelesen habe, ich bin noch nicht mal ansatzweise so weit, dass ich verstehe, in welche Mini-Verästelungen in unserem Leben, in unseren Systemen, in unserem Denken das alles eingreift und dann eigentlich die Frage stellen zu können, wie können wir dann glücklich leben? Also, was ist etwas, was wirklich glücklich macht? Also, ist es Kinder bekommen? Ist es keine Kinder bekommen? Klar, es ist eine individuelle Entscheidung, ob du dafür gemacht bist. Aber wenn du jetzt sagst, ich finde Kinder eigentlich cool, ich finde, das ist eine Erfahrung, die ich machen möchte, wie kann das überhaupt in dieses Leben passen, in so ein Frauenleben, in dem du ja auch noch du selbst sein willst und in dem ja es doch auch ist, dass im Zweifel ein Vater dazu gehört und vielleicht eine Paarbeziehung. Wie kann man das überhaupt zusammenbasteln auf Augenhöhe und in einer Art und Weise, die einen nicht verrückt macht? Auch in den gegebenen Rahmenbedingungen. Es ist halt auch nicht jeder, wie so in manchem Sachbuch wird ja immer gesagt, ja, dann müsst ihr halt einfach alles 50-50 aufteilen, aber nicht jeder Beruf, also es sind nicht immer beide Journalisten und können dann einfach ihre Jobs so aufteilen, ja,
Nein,
also.
ich finde das auch elitär und irgendwie auch ekelhaft, sowas zu sagen. Ich finde zum Beispiel auch so dieses Augen auf bei der Partnerwahl, da kriege ich die Krise.
Ja.
Weil du bist manchmal, du lebst auf dem Dorf und oder in einer kleinen Stadt, vielleicht möchtest du da weiterleben, vielleicht musst du deine Mutter pflegen, vielleicht, also es gibt tausend Sachen, so, vielleicht ist dein Beruf daran gebunden und dann gibt es halt nur Jürgen und Peter. So, aber und vielleicht findest du einen von den beiden ganz nett. So, aber vielleicht sind Jürgen und Peter nicht ganz so fortschrittlich wie jetzt andere Männer. Aber dann musst du trotzdem mit deren Werkzeugkasten oder mit deren Grundvoraussetzungen, mit denen sie ins Leben gebracht wurden, umgehen. Und ich hatte auch einen Ex-Mann, der wollte auf gar keinen Fall in Elternzeit gehen. Also so, und mein jetziger Freund, der hat eine Firma, der sagt, ich kann nicht in Elternzeit, weil es ist irre. Also der ist sehr engagiert, muss man dazu sagen, aber dennoch, es ist alles, also jedes Leben ist so individuell und ich finde, es ist so eine Klatsche ins Gesicht, also so auch dich dann auch noch als dumm zu bezeichnen, weil du nicht feministisch genug warst, dir den eigenen Mann zu suchen. Deswegen mache ich mich auch in die Ungelebten über diese Frauenclubs lustig. Ein Frauenclub in Berlin, Frauen 100, den unterstütze ich sehr, aber gibt wirklich so viele, diese ganzen, ich kann es nicht mehr hören, dieses ganze Female Empowerment ist für mich echt ein Schimpfwort geworden. Und ich finde, das ist so alles so, anstatt mal wirklich was am System zu ändern oder wirklich sich zu widersetzen oder wirklich mal in die Politik zu gehen und auch Sozialpolitik zu betreiben, diesen Frauenclubs sich immer wieder zu sagen, so in diesem patriarchischen System zu sagen, oh, wir schaffen das und so. Das ist doch so Bullshit und ich hasse das mittlerweile. Also, weil das macht ja auch noch, also das lässt dich ja noch mehr an dir selber zweifeln, dass du nicht cool genug bist oder nicht gut genug bist oder nicht noch mehr Mühe geben musst, um diese Female Entrepreneur zu sein, die da gepredigt wird, oder?
Ja, ich meine, du bist ja auch selber schuld. Ich meine, du könntest jetzt schon, Caroline, während du da sitzt, könntest du schon Millionen mit deinem indirekten Online-Business verdienen. Hättest du nur schon vor 5 Jahren einen Online-Kurs gemacht, du hättest nur ein paar Videos aufnehmen müssen. Millionen Frauen auf der Welt sind damit schon Millionärinnen geworden und stehen auf eigenen Beinen. Du musst nur früher aufstehen. Du musst Yoga für den Frieden machen.
Richtig, aber Christina, es ist auch Zeit, dass du deinen Podcast als Videocontent aufnimmst, daraus Snippets bastelst, das nochmal in eine Post legst, ne, und After Effects drauflegst, damit du jeden Tag zwei Videos posten kannst.
Ja, und außerdem sollte ich wirklich jetzt so eine PR-Agentur engagieren und mal richtige Fotos machen und
Du hast keine richtigen Fotos.
nein, einfach
Keine
so
richtigen
keine
Fotos.
richtigen Fotos.
Wie
Ja.
kann das sein? Ja, aber ich fand das, ehrlich gesagt, diese Themen, die sind irgendwie so da. Und ich fand es großartig mal, oder es war zumindest das, was mir am Buch Freude gemacht hat, aber der ganze Inhalt so deprimierend ist, was mir so, dass man Themen wie Mutterschaft, wie genau diese Erwartungen, die man an Mütter stellt, wie diese Frauenclubs und so, einfach mal in die Literatur überträgt. Und oft, mir hat eine sehr große Schriftstellerin gesagt, so, oh, Caroline, ich kann dein Buch nicht lesen, ich hasse Schlager. Okay. Entschuldigung. Ich muss sowas aber auch. Die Care-Arbeit. also eine große Schriftstellerin hat mir gesagt, ich kann dein Buch nicht lesen, ich hasse Schlager. Und ich denke mir so, das ist doch nur eine Blaupause für das alles. Also das ist doch. Boah.
Mama ist dringend.
Nein, 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 ich mache jetzt auf Flugmodus. Das passiert hoffentlich öfters in deinem Podcast.
Bis jetzt noch nicht, aber das macht nichts, weil,
Wirklich?
wie gesagt, ich habe ja nichts gegen Realness.
Ja, naja, genau. Also die kannst du bei mir auf jeden Fall haben. Wir können auch so live putzen.
Sehr gut. So wie in Corona die Kinder nebeneinander mit dem iPad und FaceTime irgendwie gebastelt haben, ohne zu sprechen, könnten wir einfach uns mit FaceTime be
Ja.
beobachten, wie wir kochen oder putzen. Das ist
Das
auch ganz schön.
war, ja, es wäre eigentlich auch. Ich hab immer so sauer auf die Kolleginnen, die ihre Kinder da so bastelnd da sitzen hatten, wo ich mir denke, so, das ist doch völlig, das ist nicht normal, ne? Bei mir war das eher so, halt die Klappe, nimm die Schere weg, nein!
Wo hast du den Edding her?
Genau! auf! Alle beide! Der Satz, mit dem man den ganzen Tag bestreiten kann. Immer.
Großartig, ja, den
Ja.
kenne ich auch
Nein, aber ich,
gut.
ja, genau, aber ich fand es toll, oder interessant. Ich fand es, nee, man muss nicht so dumm daherreden. Ich fand es prosaisch interessant, die Welt von Müttern in einen Roman zu bringen, weil dadurch, dass die alle Biografien oder alle Literatur männlich geprägt ist, gibt es diese Geschichten nicht in der modernen Literatur. Und die Realität von Müttern, ich meine, wenn Thomas Mann Mutter gewesen wäre, dann hätte sein Lebenswerk auch anders ausgesehen. Weil dann wären diese ganzen Befindlichkeiten, die er nur mit sich selber ausmacht und mit seinem Genital oder so, wären dann, hätten sich auch auf das Wunder des Lebens bezogen, auf Geburt, auf das Aufziehen von Kindern und was dort so für ein Faszinosum ist, was man selber doch für ein Genie ist, das zu tun. Und diese ganzen Themenaspekte bleiben ja in den Werken, die ich alle in der Schule gelesen habe, ich habe ja nur männliche Autoren gelesen, bleiben unberührt. Und ich finde es so wichtig, dass wir jetzt, wo wir die Chance dazu haben, weil wir privilegiert sind und schreiben können, diese Themen wie Mutterschaft oder wie der Alltag von Müttern oder eben auch diesen Struggle mit diesem Female Empowerment und solchen Themen, in die Literatur übertragen.
Absolut. Ich finde auch, es gibt so eine großartige Szene, wie Jennifer dann bei ihrem Vater ankommt und dann stellt sie fest, Mist, sie hätte vielleicht doch das Kindermädchen mitnehmen müssen. Jetzt muss sie ja alles selber machen. Und dann muss sie die Windel wechseln und ihre Stiefmutter steht neben ihr und du hast es so gut eingeflochten, wie sie die Windel wechselt. Und es ist so detailreich und ich habe das gefeiert irgendwie so. Die erste Schicht Kacker erstmal abtragen und dann so, nimmst du jetzt die, ich brauche eine Windel, eine Windel. Das ist großartig, weil ich habe das so noch nie in einem Buch gelesen. Und es ist jetzt vielleicht absurd, aber ich finde es schon schön, wenn man auch seine eigene Realität irgendwie wiederentdecken kann und es eben nicht als profan, sondern abgetan wird, sondern es ist Teil der Szene sozusagen. Das passiert ja dann gerade und es ist ja wichtig. Ich habe das gefeiert. Ich fand es so gut beschrieben. Eine Pampers. Jetzt.
Ja, genau. Also das hat mir, also das war gut und auch, dass ich Melanie zurückholen konnte, weil die kam in das Leben keiner Frau, hatte sie war sie meine Protagonistin und das war das macht Bret Easton Ellis auch und natürlich viele andere Schriftsteller, die ich kenne leider nur männliche Schriftsteller, die das machen, dass man seine Figuren zurückholt, dass man dass die wieder einen Auftritt haben und das ist so. Also vom Schreiben her sehr lustig, weil Melanie zurückzuholen war, kenne sie so gut, dass sie macht, was sie will in meinem Kopf. Das ist so, ich kann sie nicht steuern und sie funktioniert für sich selber. Also das ist so, wenn man, und das war also auf jeden Fall schriftstellerisch sehr interessant, was dann passiert, wenn man seine alten Charaktere zurückholt und sie nochmal eine Rolle haben. Außerdem wollte ich ihr nochmal ein Ableben geben oder ich wollte sie in ihren 60ern sehen. Ich habe sie ja in ihren 50ern verlassen und wollte sehen, was in ihren 60ern aus ihr geworden ist.
Großartig.
So.
Das finde ich
Genau.
schön. Das finde ich total schön. Aber du hast gesagt, es frustriert dich, dass es am Ende doch nur Frauenliteratur ist. Mich frustriert es auch ein bisschen, weil ich immer denke, wir Frauen, wir sind der Großteil der Leserschaft. Ja, also wenn Bücher geschrieben werden, dann im Hauptsächlichen für Frauen. Wenn ich versuche, meinem Mann feministische Literatur ans Bett zu legen, dann fällt es mir schwer, meine Lieblingsbücher hinzulegen, allein schon wegen der Farbwahl der Verlage im Moment. Ich bin wirklich irritiert, was dieses Power Pink irgendwie oder Kampf Pink, ja, also ich finde es okay, mir gefällt ja auch die Farbe, aber das macht es jetzt nicht besser. Am Ende habe ich dann immer das Gefühl, die Bücher werden so für die eigene Bubble geschrieben. Es wird kein Mann in die Versuchung kommen. Ich meine, bei dir ist immerhin ein Mann vorne drauf, das könnte vielleicht helfen, in einem schicken Hemd. Aber mein Mann zum Beispiel besteht dann darauf, dass es ein Mann geschrieben hat. Ich habe auch zu Patricia Camarata gesagt, sie sollte ihr Buch nochmal als Patrick Kämmerlein veröffentlichen, mit einem blauen Umschlag, weil die Sachen ja alle richtig sind und super interessant, aber so wird es halt niemand lesen, ja.
Ja.
Leidest du darunter? Also wird man in eine Schublade gesteckt?
Also bei sexuell verfügbar habe ich ja immerhin über Sex geschrieben und das finden natürlich dann auch ein paar Männer kinky, aber natürlich habe mit sexuell verfügbar damals 60 Lesungen gemacht und es waren natürlich immer da also volle Lesung, aber ich habe bei Terre des Femmes gelesen, beim Sozialistischen Verband, bei Amnesty International, bei Heinrich-Böll-Stiftung, also es waren immer auch das Publikum da, ich habe auch viele freie Lesungen gemacht, so Buchhandlungen und so, aber es waren natürlich immer die da, die das entweder schon seit 50 Jahren debattieren oder eben junge Frauen sind. Das fand ich wiederum cool, ne? Aber so, also es waren immer sehr, sehr wenige Männer da. Und auch bei meinen jetzigen Lesungen sind auch, ich glaube, in Köln waren 2 Männer da, in Aachen war es lustigerweise ausgewogen. Aber gut, naja, you get the point, ne? Ich glaube, dass es auch im Feuilleton der Zeitungen und der Medien immer noch oder auch bei Büchersendungen immer noch so eine gewisse Fatigue gibt oder ein völliges Desinteresse an der an Romanen von Frauen. Es sei denn, sie sind komplett unpolitisch. Und ja, und irgendwie etabliert, also wie Isabella Linde oder und ehrlich gesagt war das für mich ein sehr krasser Moment, also ein wirklich ein befreiender Moment, als Annie Ernaux den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Weil davor, und dann fingen alle meine Kollegen an, oh ja, klar, das ist ja, das war ja klar, Annie Ernaux natürlich, ne? Und also sie ist im selben Nachbarort wie meine Großmutter aufgewachsen und ich bin halb Französin, deswegen sind mir ihre Bücher sehr nah. Und natürlich hat das niemand davor gesagt. Davor hieß es immer ja maximal, Mami schreibt Tagebuch, ne? Oder ja, also ja, nett, ne? So diese Heftchen bei Suhrkamp, so, ne? Und das war auf jeden Fall eine Würdigung dieser biografischen Frauenliteratur, Frauenliteratur. Das war schon ein großer Schritt, aber der jetzt auch wieder vergessen ist irgendwie. Ne? Weil jetzt, ja, also der nächste Herbst kommt bestimmt, der nächste Bücherherbst. Und ja, das finde ich ehrlich gesagt frustrierend. Und ich habe wirklich auch versucht, sehr viele feministische Bezüge aus dem Buch rauszuholen, die ich früher vorher da drin hatte, in einer früheren Version, um es auch etwas allgemeingültiger zu machen, weil es hat ja auch, also Feminismus ist ja eigentlich auch nur Menschlichkeit am Ende. Aber das, ja, also das jetzt bei meinem zweiten Roman, ich bin ja auch nicht naiv, ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet, aber ich hätte wirklich, also ich glaube, wahrscheinlich dauert es länger, bis wir eine andere Leserschaft bekommen. Oder es, ich finde es auch so schade, dass gerade die. Ich habe ja 20 Jahre für Zeitung gearbeitet, dass die Kollegen nicht am Ende dann doch also so ein bisschen frischer in ihrem Kopf sind, dass sie andere Bücher in Betracht ziehen. Dass es dann bei Druckfrisch bis Literarisches Quartett dann doch immer dieselben Bücher sind. Es gibt kaum Literatur von Frauen in diesen Sendungen. Es gibt kaum Literatur von also migrantische Literatur. Das ist irgendwie und auch viele Bücher, die extrem viel Beachtung gefunden haben und Resonanz, wie zum Beispiel Fatma Aydemir oder so, die gut, die war beim Buchpreis immerhin, Gott sei Dank, unter den letzten 5, aber das ist alles, also für den Erfolg, den sie hat, ist sie viel zu unbekannt.
Ja,
Ja.
und ich finde auch komisch, dass wir Frauen da nicht selbstbewusster sind, zu sagen, was wir lesen, ist nicht nur Schund. Ja, also wir wollen unsere Leben wieder gespiegelt bekommen und wir wollen auch uns reinträumen. Das ist das Gleiche, was männliche Autoren ja auch schreiben, dass sie sich in andere Leben träumen und sich Sachen vorstellen in ihren Büchern und sich wiederzuerkennen in den Tiefpunkten und den Höhepunkten von Protagonistinnen in Literatur, das ist doch nichts Verwerfliches. Also, und dann das eben Frauenliteratur zu schimpfen, finde ich wirklich erstaunlich, erstaunlich. Also, weil die Bücher werden ja für Frauen geschrieben. Also, und die Frauen sehen sich wieder und die Frauen feiern die Bücher und gleichzeitig wird es aber abgewertet. Also, mit welcher Maßgabe? Literarische Qualität kann es nicht sein, weil es gibt ganz großartige, fantastisch geschriebene Bücher, die aber sich trotzdem nur um ein Frauenleben drehen und darum, wie es sich entwickelt im Laufe von einem bestimmten Zeitraum. Ist doch erstaunlich, oder?
Also ich glaube auch, dass es eine Empathie, mehr Empathie bedarf, auch von Männern, wenn wir in diesem binären Geschlechterbild bleiben, sich sozusagen auch für das Frauen, für die Leben oder für die Biografien oder für die Literatur von Frauen zu interessieren.
Aber das ist, ich merke das auch, manchmal ist diese Abwertung von Literatur auch sehr indirekt. Also zum Beispiel, egal welchen Roman ich schreibe, ich bekomme extrem viele so Interviewanfragen oder auch jetzt wurden Texte über das Buch geschrieben, die sich viel, oder auch über meine Serie, die sich viel mehr um meine Person gedreht haben. Also, weißt du, so ein bisschen dieses so, damals was hieß es Fräulein Wunder. Das ist, wenn du über ein, also du würdest jetzt einen Roman schreiben und dann würde man sagen, jetzt machen wir nochmal ein Porträt über dich, am besten noch eine Home Story und besuchen dich mal so ganz privat und gucken mal, also so, also eine Autorin, die machen, die, bei Frauen erscheinen eher Porträts. Und dann werden auch so, wie bei Mareike Fallwinkel, war das jetzt so, im Spiegel fand ich, dass irgendwie so alles aufgezählt wurde, so, und sie hat noch einen Instagram-Account und sie nennt sich auch, auf Instagram The Zuckergosche und sie so und was ist das denn? Also was steckt dahinter, ne? Und ich finde es so schade, dass nicht, also es war überhaupt keine literarische Kritik. Und das erlebe ich halt leider auch oft. Und das ist mir wirklich, ich habe da jetzt auch wieder so eine gewisse Müdigkeit und denke mir oft so, ja, also ich bin froh, dass mein Buch erschienen ist, aber es ist natürlich trotzdem so, dass Drehbücher und Serien und Filme, also erstmal verdienst du das Zehnfache, weil es einfach absurd gefördert ist. Und dann denkst du dir so, ja gut, alright, dann ist das eben noch nicht die Zeit. Dann ja, also mein Freund meinte auch zu mir, warum machst du es dir so schwer? Warum machst du es dir immer so schwer mit deinem Thema? Lass es doch, also schreib doch zu einem anderen Thema. Du kannst schreiben, schreib es zu was anderes, so egal was, ne? Und ja.
Wir haben
Ich
halt
glaube.
manchmal den Hang dazu, dass wir uns dann das schwerste Thema aussuchen und nicht den einfachsten Weg, sondern dann wollen wir es doch doppelt beweisen, dass wir es können. Und dann machen wir nicht Schema F, sondern das extra Schwierige.
Ja, wahrscheinlich. Ich fände es
Ja.
auch irgendwie mit meiner Biografie in der BRD aufgewachsen. Und ich habe sie alle gelesen und ich wurde wirklich dafür geskillt, eben in der Schule, an der Uni, eben diesen Beruf zu machen. Und ich könnte jetzt nicht, also ich habe ja Latein und Griechisch gemacht und ich könnte jetzt nicht so Simon Strauss-Style so über die Straßen Roms Novellen tuschen. Also das könnte ich, weil ich dafür ausgebildet wurde. Aber das fände ich doch irgendwie sehr ignorant. Und man kann gewisse Aspekte eines Frauenlebens nicht komplett unberührt lassen, wenn man schreibt, weil, also ich fände es, also diese Verwunderung, die hört ja nicht auf.
Also ich fände es auch großartig, wenn du noch Drehbücher schreiben würdest. Also sexuell verfügbar hat mich voll vom Hocker gehauen. Ich bin die dann immer zu ihren Freundinnen läuft und sagt, du musst unbedingt in der ARD-Mediathek diese Serie gucken. Weil ich wirklich, ich habe schon lange nicht mehr so was Gutes gesehen. Und ich gucke auch Netflix, also nicht so viel wie vor dem Baby, aber
Ja.
Im Moment ist es ein kleines Tief, was mein Medienkonsum jenseits von Büchern angeht. Aber ich fand es so großartig. Und weißt du, was meine absolute Lieblingsszene ist?
Jetzt bin
Als sie
ich
im
gespannt.
Restaurant sitzt. Alles
Ja.
an dieser Restaurantszene ist großartig. Und ich gehöre auch zu diesen fürchterlichen Menschen, die jetzt immer Leuten diese Szene nacherzählen.
Ja.
Und
Ja, ich hab
dann dreht er
ja.
sich um und sagt, oh, guck mal da hinten. Ist das nicht die Autorin Caroline Rosales? Und ich feiere dich dafür. Ich finde es so großartig, dass du dich reingeschrieben hast. Das finde ich einfach wirklich, nein, eben kein Understatement, sondern einfach sich mit reinschreiben und so, einfach weil man es kann. Ich finde es super.
Ja, also tatsächlich, ich habe es ja angenommen, also das zu machen. Deswegen habe ich mich im Nachhinein reingeschrieben, aber die Genese ist ein bisschen anders gewesen. Wie ich in die Szene kam, war, dass mein Co-Autor Timon und ich das so super trashig und lustig fanden, wenn er sagt, ist da nicht Sophia Tomala? Ne? Also so ein random Promi, also nicht mal ein Promi, aber so, ne? Und dann habe ich gesagt, stopp, Leute, wenn wir die Szene heute drehen, das geht nicht. Wir müssen den Text ändern, weil Sophia Thomalla hat sich in dieser Rammstein-Geschichte so hinter Till Lindemann gestellt. Das ist natürlich ja, also muss man gar nicht drüber reden, unsäglich. Und habe ich gesagt, ich will diesen Namen nicht in meiner Serie haben. Und dann sagte der Hauptdarsteller Florian Stetter so, ah, da ist Caroline Rosales. Und alle so, oh, oh, oh. Und ich so, ja, Leute, das findet nur ihr lustig. Das ist nicht lustig. Also es ist nicht kein Gag, keine Punchline, ne? Aber dann saß ich halt da und habe es dann auch wie du so für mich uminterpretiert, dass es dann auch eine gewisse Ironie hat oder einen gewissen ironischen Größenwahn, sich dann dahinzusetzen.
Ich fand's großartig. Ich fand es so gut. Und das kombiniert mit der Szene an sich, wo sie irgendwie diesen Kellner belabert und irgendwie sagt, Kosch, jetzt bringst du uns noch mal zwei Cremant und dann, ne? Ist dein erster
Das ist für
Tag
mich,
heute.
genau, die Szene ist für mich, und ich glaube, Laura hatte da am meisten Spaß dran, eigentlich so ein bisschen der Kern der Serie, um den ich alles drumherum gebaut habe, vom Plot her. Weil das war sozusagen die Einstellung. Also das war das Mindset, mit dem die Serie, das ist so toll, dass du über diese Restaurantszene sprichst, weil das war wirklich so, genau, worum ich alles drumherum gebaut habe. Und die Szene ist halt, sie kommen in ein Restaurant, sie haben ein Date. Sie frisst den Brotkorb leer, sie beleidigt den Kellner, sie sagt Schatzi, Mausi zu ihm, sie redet die ganze Zeit über ihn drüber, sie prahlt mit den geringsten beruflichen Erfolgen und weiß alles besser. Und ich glaube, in so einem Date waren wir alle mal, maybe,
Ja.
geschlechterunabhängig, ne? Und ich fand es einfach so geil, diese Situation, diese Vorstellung, dass man sich das einfach mal erlaubt. Was das mit einem macht, ne? Und was, weil sie positioniert sich ja immer als Maskuline. Und sie möchte das auch einfach mal, sie will, einige Kritikerinnen haben geschrieben, so, oh, sie will ein Mann sein, so, nein, sie will, glaube ich, einfach mal alles ausprobieren. Einfach mal gucken, wo so die Grenzen liegen und einfach mal gucken, was passiert, wenn sie sich wie ein Mann verhält, wie ein blöder Mann verhält.
Ja.
Und das, also ja, ich hatte auch den größten Spaß an dieser Restaurantszene.
Und dann
Weil
nimmt sie sich den Raum. Mir ist die Kinnlade einfach weggefallen. Also im ersten Moment denkst du so, oh nein. Und du denkst so, warte mal, weißt du, im Hinterkopf läuft so, ich wollte mich doch mit der Frau identifizieren in dieser Rolle. Jetzt ist es gerade, was macht sie denn? Und dann, je länger die Szene läuft, denkst du so, oh, sie nimmt sich genauso viel Raum wie ein Mann. Und sie macht es so mit so einem, wie so ein Bulldozer, rollt sie durch diese Szene. Und es ist so stark und es ist so cool. Und gleichzeitig ist sie ja so lost in dieser Szene, in dieser ganzen Serie, so ein
ja, klar.
bisschen. Wie in so einem Autoscooter knallt sie immer so an die Ecken und an die anderen. Und ich fand die, also wirklich, ich finde die Szene großartig, alles daran. Die ganze
Danke.
Serie. Und wir haben ja von vorhin drüber gesprochen. Ich habe ja lange in Berlin gewohnt. Also, wer irgendwie Connections oder Verbindungen nach Berlin hat, bei dem leuchten eh die ganze Zeit Lämpchen auf, weil man alles schon mal erlebt hat und weil man irgendwie die ganze Zeit so dieses das Berlin-Gefühl auch irgendwie mit transportiert bekommt. Dieses, man kann
Ja.
alles ausprobieren, das heißt aber nicht, dass du dann auch deinen richtigen Platz da findest.
Nee, vor allem nicht, was ich total interessant fand, für mich war einfach, dass sie alleinerziehende Mutter ist, weil dieses Shaming, ich habe ja ein Buch geschrieben, Single Mom, da habe ich meine Zeit als Alleinerziehende verarbeitet, das waren 4 Jahre. Dieses, also ich wurde damals immer sehr wütend und beziehungsweise abschätzig angeguckt, weil ich als alleinerziehende Mutter mich date. Also so diese Frage, wo sind deine Kinder jetzt, war sehr, sehr oft. Und ich habe in der Zeit wirklich sehr viel so soziales Shaming erfahren, dass man eben sich als Mutter irgendwie keinen Lippenstift trägt und sich nicht datet und nicht Sex mit Männern hat oder mit Frauen oder so. Also dass man muss eine Stabilität, immer diese Stabilität für die Kinder. Und das fand ich halt gut in der Serie, dass also ich habe mich dann natürlich auch wieder gesellschaftlich sehr schnell normalisiert. Ne? Ich habe ja dann eine Beziehung begonnen. So Gott sei Dank zu meiner Mutter und alle waren erleichtert. So, aber das war wirklich interessant. Ich habe einmal ein Interview in der Zeit für den Bayerischen Rundfunk gegeben und dann schaltete sich eine 60-jährige Redakteurin ein und meinte, jetzt haben Sie die Chance, ich war selber alleinerziehend. Bitte, bitte reden Sie nicht nur über die monetäre Benachteiligung von Alleinerziehenden, sondern reden Sie über das soziale Shaming. Das wäre mir wichtig. Und dann ist sie wieder rausgegangen aus der Leitung. Ja, das fand ich
Großartig.
einen wahnsinnig tollen Moment. Und ja, aber es ist so. Und ich fand es toll bei Miki, bei der Rolle in der Serie, dass sie alleinerziehende Mutter ist, weil es ist so, im deutschen Film ist das schon so kurz vor Jugendamt. Das ist schon super assi eigentlich, dass eine, weil die hatten Freund, also diesen Hausfreund, Heini, dann hat sie den Ben, den sie ja irgendwie begehrt, dann hatte sie aber eine Affäre mit dem August, also es ist so alles super, es ist eigentlich unheard of, dass eine, ja, eine Mutter mit mehreren Männern Sex hat in einer Serie und auch gleichzeitig.
Ja, und jetzt habe ich total vergessen, was ich sagen wollte, aber sie
Wollte
ist
gerade sagen,
ja
gleich, nicht gleichzeitig, sondern zeitgleich.
auch. Ja, nee, auch das, aber natürlich wollte ich das sagen.
Genau.
Aber was ich auch gut finde, ist diese Rückblenden, wo einfach auch der Druck, den sie da hatte, also nochmal dargestellt wird. Und genau so ist es ja, dass du dann auf diesem scheiß Spielplatz hockst und so und total in Langeweile dich auflöst. Und ich finde, die krasseste Szene ist dann, als er noch ein Kind will.
Tut weh,
Da ist
ne?
mir echt eiskalten Rücken runtergelaufen. In der Konsequenz, in der du das durchziehst, ist, finde ich, absolut irre. Und wie du schon sagtest, es ist halt so tabulos, ja. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Und nein, eigentlich doch. Wenn man sein Leben in der Hand hat, dann darf man das so machen. Ich fand das alles so aufrüttelnd und so, weil das sagt nie jemand, ja. Sondern, wie du so schon sagst, du wirst immer geschämt und du musst dann eben das so durchziehen. Naja, gut, und jetzt haben wir ja schon zwei und wenn er sich jetzt halt noch eins wünscht und so und man muss auch da bleiben und wenn du da nicht bleibst, dann hast du dir halt nicht genug Mühe gegeben, dass er bei dir bleibt. Also am Ende verliert ja die Frau den Mann und nicht umgekehrt.
Ja.
Obwohl es ja meistens umgekehrt ist. Also die Statistiken sagen ja, die Frauen trennen sich, weil einfach die Beziehung, also in einem bestimmten, in einer Alterskohorte, ja, wenn die Ehen nicht sehr lange halten, dann sind es meistens die Frauen, die sagen, das läuft hier nicht so, wie ich mir das hier so vorgestellt habe. Und wenn die dann älter werden, in der Midlife-Crisis sind es die Männer und dann sind es wieder die Frauen.
Ah, ja, verstehe. Ja, das kann ich verstehen. Also ich glaube auch, dass, ja klar, also dass dann der Druck und die Erwartungshaltung oder auch die enttäuschte Erwartung bei Frauen gerade in den ersten Ehejahren dann sehr hoch ist. Das Interessante an der Serie, also in der Szene, wo sie ihn verlässt, ist ja, dass sie ihm schon mit dem dritten Kind schwanger war. Und dann sagt er, ja, aber du bist doch schwanger. Und dann sagt sie nicht mehr. Wollte kein Kind mehr. Also sie hat das dritte Kind abgetrieben von
Ja.
ihm.
Und
Und
es
das ist.
ist so radikal. Es
Ja,
ist so
ja.
radikal. Und auch da ist mir einfach nur die Kinnlade weggefallen. Und ich dachte so, sie hat es wirklich, das ist jetzt wirklich da passiert in diesem
Ja.
Film. Das ist so krass.
Aber das ist ja kein Kind aus einer Affäre oder von der Vergewaltigung, was gesellschaftlich, was der Friedrich Merz und Söder noch so akzeptieren würden an Gründen für einen Schwangerschaftsabbruch, ne? Sondern es ist wirklich so in der Ehe passiert, so der heiligen Ehe wurde ein Kind vom selben Mann gezeugt und das wurde, ja, so,
Ja.
wieder nicht ausgetragen. Und das fand ich habe dann natürlich sehr meine Freude daran, dass ich es auch in der ARD einem großen deutschen Publikum solche Szenen unterjubeln kann und die erstmal gucken müssen, wie sie überhaupt damit klarkommen oder umgehen. Und fand ich an der Serie toll, weil, also ARD-Mediathek hat natürlich jetzt aufregende Zeiten, weil sie sich natürlich verjüngen und vergrößern müssen. Und das ist irgendwie gerade ein Zeitfenster, wo eben neue Stoffe ausprobiert werden und wo ich das auch durfte. Und also ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, dass sie in 10 Jahren nicht noch radikaler sind und so, aber es ist, also ich habe mir sehr viel Glück mit der Serie gewünscht, weil wenn mein Ding durchgeht, dann werden sie sagen, oh, und es erfolgreich ist, dann sagen sie, es wird noch, wir brauchen noch 10 weitere solche Formate, weil das ist ja klar, man will ja dann gucken, was dem Publikum gefällt. Und das, also das wünsche ich mir sehr für die Serie, dass sie noch viele ZuschauerInnen macht in der Mediathek, damit eben weiter solche Serien von Frauen oder eben zu anderen Erzählweisen oder anderen Geschichten in Auftrag gegeben werden.
Ja, wir haben ja vorhin schon, als wir auf deine Bücher geguckt haben, im Vorgespräch, habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, du warst mit allem so ein bisschen früher dran als alle anderen. Also vielleicht ist es ja mit dieser Serie auch so und du kannst jetzt ganz entspannt an deinem nächsten Stoff arbeiten, weil du schon weißt, dass du eigentlich so radikal schon wieder ein bisschen zu früh dran bist und überhaupt keinen Druck haben musst, weil da irgendwie was Großartiges nächstes kommt. Die Frustration über diesen Roman und das Schreiben, stoppt dich das, mehr zu schreiben? Oder ist es was, was man dann einfach abschüttelt und sagt, aber das Schreiben allein schon ist mir so wichtig, dass ich es machen werde?
Also der Roman war schon jetzt, so also fragt meine Lektorin auch, schon sehr deprimierend zu schreiben und man quält sich dann schon sehr mit so einem Thema, weil man irgendwie denkt, oh Gott, jetzt muss ich wieder da hoch und danach, also wenn du dann 60 Seiten mal wieder sozusagen mit dir selber redigiert hast, ne, oder überarbeitet hast, dann oder auch geschrieben hast, dann willst du dich echt mit einer Flasche Weißwein ins Bett legen und und das ist einfach, das zieht dich total runter. Meine Lektorin rief mich auch immer an und sagte: Oh Gott, jetzt hat es mich wieder gepackt. Oh Gott, ey, jetzt muss ich mal was anderes machen. Also so, das ist so, ja, das ist, ne, also es ist keine. Davor habe ich Comedy geschrieben mit der Serie, ne, oder Dramedy. Das ist natürlich was komplett anderes und da hast du Spaß und da hörst du Musik dazu und überlegst dir schon mal, welche Songs und also es ist ein völlig anderes Arbeiten. Und der Roman hat mich jetzt schon sehr, sehr viel Kraft gekostet und es war auch irgendwie die Angst, dass das nicht so zusammenhält und dass das nicht gut ist und so war so groß und jetzt habe ich tatsächlich viele sehr positive Rezensionen bekommen und jetzt bin ich so schon so, ha, ein Gefühl der Erleichterung, aber es ist jedes Mal halt, mit jedem Roman stellst du deine schriftstellerische Eignung wieder in Gefahr. Es ist ja einfach so.
Es ist
Und
Kunst.
ja, und das ist genau. Und mein bester Freund Kowalski, der ist Komponist und der hat mir immer gesagt, und ich habe ihm immer gesagt, ich verkaufe meinen Roman nicht, jetzt verkauft sich mein Roman, aber jetzt ist das oder jetzt müsste ich, jetzt habe ich, jetzt hat der das geschrieben, also so. Und dann hat er immer gesagt, ja, entweder du hältst diesem Druck stand oder du machst 9 to 5. Es gibt nichts dazwischen. Jetzt weißt du halt, wie es ist. So, willkommen in der Kunstwelt. Tschüss, ne? Ja, also jetzt gerade kann ich mir, wie nach jedem Roman, kann man sich ja immer schwer vorstellen, noch einen zu schreiben. Aber ich muss trotzdem schreiben, weil das ja mein Beruf ist. Also ich schreibe ja für die Zeit noch meine Kolumne und ich will jetzt auch für die Zeit wieder ein bisschen mehr schreiben.
Großartige Texte.
Dankeschön. Aber klar, ich schreibe auch Drehbücher, aber bin ganz froh, dass ich gerade ein Drehbuch schreibe. Das spielt bei dir in der Gegend, das ist über die Augsburger Puppenkiste, über die Geschichte der
Oh,
Augsburger.
nach dem Roman auch, als der
Genau,
Vorlage,
Herzfaden.
der Herzfaden, das habe ich auch. Natürlich habe ich das gelesen. Das ist ja, ich komme aus Bayerisch-Schwaben, das ist Home-Turf.
Aha, aha.
Ja.
Ja, also mal gucken, wie viel es dann noch, also doch, es soll natürlich mit der Augsburger Puppenkiste zu tun haben, aber das ist etwas beschwingter. Aber dann auch wieder super traurig, weil es geht um die Nazi-Zeit und es finden auch Deportationen in dem Buch statt, zumindest sind sie angedeutet. Und naja, ja, also ich glaube, es wird nicht besser bei mir, weil jetzt, aber das Drehbuch ist natürlich, ich bin da, ziehe da komplett mein Ego raus, weil das ist ein Drehbuch, was ich schreibe. Dennoch muss man sich dann eben mit traurigen Geschichten beschäftigen, sehr traurigen.
Wobei ich finde, das Buch, was ich an dem Buch vor allem interessant fand, war, dass es die Zeit nach dem Krieg so oder auch die Kriegszeit und die Nachkriegszeit so interessant dargestellt hat als große Zeit der Möglichkeiten. Also die Schwestern, die so unterschiedlich dann ihr Leben in die Hand nehmen und sagen, ich möchte was aus diesem Leben machen und aus dem Schrecken heraus auch eine andere Dynamik die Dinge alle hatten und eine große Freiheit, weil vielleicht auch manchmal Väter nicht da waren, die vielleicht Dinge vorgeschrieben haben und Menschen ganz unterschiedliche Dinge tun konnten. Also ich fand, das war ein sehr schönes Buch. Bin sehr gespannt auf das Drehbuch. Muss ich gleich mal meiner Verwandtschaft sagen, die haben alle das Buch gelesen.
Ja, ich muss mir auch noch sehr viele Dinge bewusst werden, wie ich das machen will, wie viel Raum die Puppen haben, ne? Und weil man,
Spannend.
ja, ich finde es auch interessant, dass man durch Puppenhände und Puppen Stimmen ganz schreckliche Dinge verkaufen kann. Also, dass du also so, du hast so Bilder vielleicht, also so zum Beispiel, wenn du ein Mensch ärgere dich nicht spielst, ja, und plötzlich ist das Kind weg, was mit dem die Puppe Mensch ärgere dich nicht gespielt hat, dann ist das Kind vielleicht deportiert worden, aber das Spiel wird nicht zu Ende gespielt. Also man kann über diese Kinderebene sehr schreckliche Dinge transportieren. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, die Bilder einfach
Die dann.
anders inszenieren. Und die in den, wenn du die in den
Ja.
Puppenraum, ja, ich weiß genau, was du meinst.
Ja, auch wenn du ladest die Puppen ja auch so emotional auf. Und wenn die Puppen dann was passiert, wenn sie verbrennen oder jemand macht sie kaputt oder so, das ist, kann ja dann wirklich furchtbar sein. Ne? Und aber natürlich sind Menschen da kaputt gegangen. Ne? Also ums nicht. Ne? Und das finde ich ganz interessant, diesen Puppen-Mensch-Raum so auszuloten.
Sehr spannend, sehr interessant. Ja. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du noch viel mehr schreibst. Auf meiner neuen Leseliste steht nämlich jetzt Das Leben keiner Frau natürlich, weil ich jetzt wissen will, was vorher mit Melanie war.
Das wird auch verfilmt. Also das hat Ilkka Çatak, der das Lehrerzimmer gemacht hat, hat die Rechte dafür gekauft. Und
Großartig. Von dem habe ich gerade auch einen ganz langen Podcast gehört mit Jagoda Marinic. Ein ganz, ganz cooler Typ auch.
ja,
Großartig.
ganz cool.
Trotzdem ist dein Buch eine absolute Leseempfehlung, Leute. Caroline, sagst du eigentlich Caroline oder Caroline?
Caroline, glaube ich.
Caroline Rosales, die Ungelebten. Man hat jetzt ja schon durchgehört, es ist jetzt nicht der einfachste Stoff, aber ich habe an dem Buch wirklich sehr geschätzt, die absolut vielen Ebenen, auf diesen, in denen dieses Buch sich bewegt, von mysteriös zu total lebensnah, also ganz nah dran am Alltag, an dem Frauenleben, bis hin zur glamourösen Schlagerwelt und einem übermächtigen Vater und ich finde es deep, also wer wirklich heulen will und gebannt einer Geschichte folgen will, der sollte das auf jeden Fall lesen, weil also mich hat es unglaublich reingezogen in einen Sog, den ich so schon lange nicht mehr hatte. Also wenn ein Buch Page Turner als Prädikat verdient, dann auf jeden Fall deins.
Dankeschön, vielen, vielen Dank.
Aber es ist ein bisschen auch so wie so eine Vorabendserie, wo man, wenn man kurz erklären will, worum es geht, es so viel ist, dass es irgendwie unwirklich wird, deshalb kann man gar nicht so viel drüber sagen.
Danke. Ja, danke, dass du es gelesen hast und danke, dass du auch noch die Serie geguckt hast. Also, das waren auf jeden Fall viele Zeitstunden. Vielen Dank. Also,
Ist
gerade
meine
mit.
Me-Time. Das ist also, ich schlafe zu wenig. Das muss ich dann an anderer Stelle in mehreren Jahren vielleicht nachholen. Aber wenn alle dann schlafen, dann ist es meine Zeit und meine Welt sozusagen, wenn ich meine Schmöker an meinem Bett einfach vorholen kann. Ja.
Voll. Das,
Vielen
das.
Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr, sehr gerne und erhalte es dir, dass du gerne liest, weil es ist immer toll, wenn man etwas Eigenes so für sich hat, was man so, an dem man so rumwerkeln kann. Das ist ja auch das Schöne am Schreiben und am Lesen.
Ja, mal gucken, wohin es mich führt. Auf jeden Fall zu tollen Begegnungen, so wie mit dir. Vielen
Danke.
Dank.
Vielen, vielen Dank.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Mayer und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Mayer. Danke fürs Zuhören.